Hallo, herzlich willkommen zur inzwischen fünften Ausgabe der Was tust du und warum Gespräche. Heute mal wieder noch was ganz anderes als vorher. Mein Gast heute ist Frank. Hallo.
Hallo Christoph.
Stell dich doch einmal kurz zu Beginn vor, wer du so bist, was du so machst. Nein, erstmal wer du so bist. Ganz grob.
Wer bin ich so? Ich bin Frank, ich bin 40 Jahre alt, ich wohne in Hagen. Das ist so bei Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Ich bin examinierter Krankenpfleger und arbeite seit gut 10 Jahren in einem, wie heißen wir denn? Suchtbehandlungszentrum. Wir entgiften davon illegale Drogen und auch Alkohol oder THC und vermitteln Langzeittherapien und solche Geschichten.
Okay, das klingt ja schon mal nach einem echt spannenden Feld. Jetzt mal so ganz grundsätzlich, die meisten Hörer werden sich darunter wahrscheinlich nicht so viel vorstellen können, erst recht nur den Begriff Entgiftung. Was steckt denn da dahinter?
Da kann zum Beispiel dahinter stecken, also jetzt genau auf meiner Station, wir machen qualifizierten Entzug von Alkohol. Oder Medikamente, also wenn du ein Problem mit Schlaftabletten hast, zum Beispiel, kannst du auch zu uns kommen. Das läuft so ab, dass du gehst zu deinem Hausarzt und oder dem fällt irgendwann auf, dass du doch vielleicht irgendwie die 8 Flaschen Bier abends zum Einschlafen ein bisschen viel sind. Und um Schlimmeres zu vermeiden, sagt er dann, hören Sie mal, Herr Müller, irgendwie, ich schicke Sie mal nach Hagen in die Entgiftung. Ja, dann kommst du bei uns an und dann wird erstmal, der Arzt nimmt dich natürlich auf, untersucht dich körperlich, nimmt dir Blut ab, wir machen ein kleines Drogenscreening und je nachdem, wie viel Alkohol du getrunken hast, wie gesagt, bei 8 Flaschen Bier wirst du nicht so viele Medikamente brauchen wie jemand, der 1,5 bis 2 Flaschen Korn trinkt am Tag. Dann gibt's bei uns Distraneurin. Das ist ein ziemliches, ja, so ein richtiges Oldschool-Mittel. Ich habe mir sagen lassen, das würde in manchen anderen Entgiftungen schon gar nicht mehr eingesetzt, eben weil es schon so ein Steinzeitmedikament ist. Aber wir fahren da ganz gut mit und never change a running system. Und damit wirst du eingestellt, bekommst noch andere Medikamente, damit du den Entzug nicht so körperlich so hart spürst. Und dann bist du, ja, rein körperlich, sage ich mal, nach 5 bis 6 Tagen wahrscheinlich entgiftet vom Alkohol und die restliche Zeit, also so ein Aufenthalt bei uns dauert zurzeit ungefähr 16 Tage, den hast du dann, um ja körperlich wieder fit zu werden und geistig natürlich auch. Und wenn man möchte, kann man sich auch noch weitere Anregungen für die Zeit danach bei uns holen.
Also es geht dann letztendlich um den ersten Entzug von der jeweiligen Droge, was wahrscheinlich in der Mehrzahl der Fälle Alkohol sein dürfte.
Bei uns ist es genau hauptsächlich Alkohol. Wir haben aber noch die Nachbarstation. Also die ersten beiden, da geht es hauptsächlich um illegale Drogen, sprich Heroin, Kokain und Benzos, also Benzodiazepine, Schlafmittel, was so auf dem Markt ist. Da sind auch viele Patienten bei, die in einem Substitutionsprogramm sind. Das heißt, die bekommen irgendwo beim Hausarzt oder bei einer Substitutionsstelle einen Opiat-Ersatzstoff, Methadon, Polamidon in der Regel, verschrieben, haben dabei aber unerlaubten Alkoholbeikonsum, unerlaubten Tablettenbeikonsum. Die kommen dann auf diese Station, werden halt vom Alkohol und dem Medikament oder der Droge, die sie zusätzlich nehmen, entgiftet, wieder neu eingestellt aufs Methadon und dann entlassen. Aber erstmal machen wir hauptsächlich die Entgiftung und vermitteln dann eben in andere Einrichtungen weiter.
Das heißt, ihr managt eigentlich so ein bisschen den ersten Entzug von der Droge.
Ja, genau. Bei manchen Patienten auch den 4. oder 5., aber halt ja, den Entzug, genau.
Ist denn da was gerade Alkohol, hast du ja schon gesagt, dass Alkohol ist ja irgendwie noch mal ein bisschen was Besonderes, was den Entzug angeht. Ist mir so ganz dumpf aus dem Studium in Erinnerung geblieben.
Inwiefern? Also
ja, weil wegen des hieß es denn Alkoholentzugssyndrom.
Ah, du meinst das Delir, das gute Alter.
Genau. Ja,
ab und zu kann man es nicht vermeiden. Da haben wir natürlich auch Patienten, die zumindest prädelirant, also die ersten Anzeichen davon zeigen. So richtig ins Delir fallen haben wir Gott sei Dank wirklich relativ selten. Ich will es mal auf die gute Abdeckung mit Medikamenten zurückführen. Also das kommt relativ selten vor. Was schon mal ist, dass ein Patient einen Krampfanfall hat. Da geben wir zwar auch sogenannten Krampfschutz, Timonil, Ergenyl oder solche Geschichten. Nur manchmal lässt sich es anscheinend nicht vermeiden und die Leute haben dann leider doch Krampfanfälle.
Also im Endeffekt kommt dann quasi auf euch die Aufgabe zu, wenn jemand in den Entzug reinkommt, das Delirium auf der einen Seite zu verhindern und auf der anderen Seite bei den Drogen, bei denen man es kriegen kann, einen Krampfanfälle oder ähnliches.
Auch das machen wir. Das sind ja jetzt so rein medizinische, körperliche Geschichten. Wir machen aber auch, das macht den sogenannten qualifizierten Entzug aus, dass wir halt noch eine Art psychosoziale Betreuung anbieten. Es gibt, jeder Patient bekommt eine Einzelbetreuung zugewiesen. Es werden morgendliche Gruppen angeboten, also thematische Gruppen dann, immer Verschiedenes. Und wir so als Pflegepersonal, im Prinzip sind wir Mädchen für alles eigentlich, ne? Irgendwie klar, du gibst Medikamente, guckst, dass es dem Patienten soweit gut geht. Wer gar nicht fit ist, dem hilft natürlich so ein bisschen. Und nebenbei bist du auch noch Müllschlucker teilweise und du hörst dir halt die Geschichten an, ne? Das erzählen dir die Patienten oder fragen dich irgendwas, hey, was mache ich denn hier, was soll ich da tun? Und im Prinzip sind wir erstmal für alles da.
Aber im Grunde genommen ist es so ein bisschen so, wie man sich auch oder sonst was vorstellen muss, oder?
Also der größte Unterschied erstmal auf unserer Station ist, dass wir alle keine Dienstbekleidung tragen. Wir rennen in Zivil rum. Das macht es einfach ein bisschen angenehmer für die Patienten, eben dass es nicht so eine eine Krankenhausatmosphäre ist. Gut, jetzt zum pflegerischen Aufwand für uns, der ist natürlich weniger als auf einer inneren Station, sag ich mal. Deswegen ist die Arbeit auch weniger körperlich anstrengend als je nachdem, was man für ein Patientenklientel da hat, ist es dann psychisch anstrengend eben, wenn sagt, du hast 18 Leute auf Station, jeder hat sein persönliches Anliegen, manche dazu noch psychiatrische Nebendiagnosen und die wollen dir, jeder will mit dir kommunizieren und natürlich seine persönlichen Probleme besprechen, ne? Und da kriegt man schon mal, salopp gesagt, einen ganz schönen Knopf an die Backe gelabert. aber ist okay, dafür sind wir ja da, ne? Und dafür sind die Patienten ja auch bei uns. Also es ist schon anders als auf einer normalen Station, würde ich sagen.
Wie viele seid ihr denn für diese 18 Patienten?
Zu wenige, das kann ich dir sagen. Muss gerade mal überlegen, eben nachzählen. Ich meine 10, ja. Aber es ist bei uns wie auf vielen anderen Stationen ein gewisses Maß an Personalknappheit zu beklagen. Das wirst du ja bestimmt auch kennen.
Ja, aber ist man dann fest irgendwelchen Patienten zimmerweise zugeordnet oder?
Nee, gar nicht. Also gut, ja, das ist die Bereichspflege, ne? Mit den Zimmern, ja. Genau. Nee, sowas haben wir bei uns nicht. Jeder Patient hat eine bestimmte Person eben die Einzelbetreuung. Das ist in der Regel einer von unseren Sozialarbeitern. Also wir haben nicht nur Arzt, Pfleger, sondern und Pfleger, sondern auch noch Sozialarbeiter auf unserer Station. Und mit denen können sie zum Beispiel so Ämtergeschichten regeln, ne? Irgendwie viele leben zum Beispiel von Hartz IV und haben dann teilweise Probleme mit dem Amt, dass sie Geld nicht ausbezahlt kommen oder sowas. Und je nachdem, soweit es geht, können wir uns da auch schon oder können die Kollegen sich da auch schon drum kümmern. Oder jemand entscheidet sich, ich möchte ein ambulant betreutes Wohnen in Anspruch nehmen nach dem Aufenthalt. Dann kann man sowas auch einstielen und der Sozialdienst bereitet dann den ganzen Bürokram und so weiter vor und kümmert sich darum.
Und muss man sich das dann vorstellen, wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Ist eure Tür offen? Gibt es da irgendwie eine genaue Kontrolle, wer irgendwie, oder ist sie vielleicht auch nicht offen? Wird geschaut, was reinkommt? Ist irgendwie, weiß nicht, kann Besuch mit da reinkommen oder ist das mehr so für sich und abgeschlossen?
Also unsere Station, jetzt die Alkoholstation, wir sind ja offen, also ist nicht abgeschlossen. Wir kontrollieren natürlich, was die Patienten mitbringen. Also wenn du zur Aufnahme kommst, dann werde ich dir irgendwann sagen, dass ich jetzt mal einen Blick in deine werfen muss. Das machen wir bei allen. In der Regel findet man eher selten irgendwas, was jemand jetzt reinschmuggeln möchte. Ab und zu, wenn jemand, kommen ja nicht alle Patienten nüchtern an, ist schon mal irgendwo ein vergessener Flachmann in der Tasche oder sowas, den kassiert man dann ein und entsorgt ihn gleich. Ansonsten, es ist zwar offen bei uns, die Patienten dürfen aber immer nur in Dreiergruppen rausgehen, müssen sich immer bei uns natürlich abmelden und wenn sie wieder auf Station sind, wird einmal mit so einem Alkoholtestgerät abgepustet und wir gucken einmal, wenn sie Sachen eingekauft haben, die gehen schon mal in den Ort und wir haben da Aldi, Lidl und diese Sachen in der Nähe, holen sie sich schon mal was und da gucken wir natürlich schon mal rein.
Besuch. Aber jetzt irgendwie, ja, aber jetzt irgendwie einen Drogentest macht ihr nicht, oder? Noch mal so zwischendurch.
Das machen wir auch. Also da werden unregelmäßig machen wir Urinkontrollen. Mhm. Das sagen wir morgens an und dann können die so bis halb in der Regel abgegeben werden. Und da gucken wir dann schon, je nachdem, was die Patienten, mit was die reingekommen sind. Also wer angibt, dass er draußen gekifft hat. Da gucken wir natürlich schon mal nach, ob er nicht vielleicht doch irgendwas nachgelegt hat heimlich. Das finde ich jedenfalls so. Hundertprozentige Kontrolle hat man nie, das geht auch nicht, aber ein bisschen muss man schon machen, denke ich.
Okay, und wie war das mit Besuch?
So, Besuch. Besuch muss auch vorher angemeldet werden. Einfach damit wir wissen, wer da kommt und wer das ist. Wenn er denn da ist, einmal kurz bei uns guten Tag sagen, damit wir den oder die auch mal gesehen haben. Und das war's dann eigentlich schon. Und im Zweifelsfall behalten wir uns auch vor, werden es dann schon mal, dass Patienten dann Besuch von Menschen bekommen, die auch schon alkoholisiert sind vielleicht. Die müssen wir dann leider eben doch wieder nach Hause schicken, weil das geht einfach nicht, dass du bei uns auf Station eben alkoholisiert rumläufst.
Okay, wie ist denn, also es gibt wahrscheinlich nicht den typischen Menschen, der zu euch kommt, oder?
Nein, wir haben im Prinzip alles. Also Alkohol geht durch die gesamte Bandbreite der Gesellschaft, sage ich. Jung, alt, wohlhabend, nicht wohlhabend, Männer, Frauen, also den ganz bestimmten oder den Klischee-Alkoholiker gibt es tatsächlich nicht.
Okay, aber kann man irgendwie typische Verhaltensweisen sehen, irgendwie, dass es den Menschen, weiß nicht, peinlich und unangenehm ist, jetzt in dieser Situation zu sein oder dass sie versuchen, das, weiß nicht, von sich wegzuschieben, klein zu reden oder Gibt es irgendwie sowas Typisches?
Ja, also das mit dem Kleinreden, das ist halt häufig zu sehen bei Menschen, die zum ersten Mal bei uns sind, weil es, ich denke, das ist auch normal. Es ist ja erstmal auch ein schwieriger Weg, erstmal die Einsicht zu bekommen, hey, ich habe ein Problem mit Alkohol. Ich bin Alkoholiker, Alkoholikerin. Ist ja schwierig. Das ist was man sich nicht gerne eingesteht und auch nicht gerne zugibt. Und ich vermute einfach mittlerweile so aus der Erfahrung heraus, dass das einfach auch dauert, bis das tatsächlich im Kopf richtig angekommen ist. Und am Anfang ist so deutlich, die Leute schauen sich das bei uns an. Manche sind erschrocken über Mitpatienten, wo sie mitbekommen, die sind schon mehrfach da gewesen oder haben auch einen deutlich höheren Alkoholkonsum als sie selbst und sagen dann, oh nee, hier habe ich viel gelernt, jetzt kriege ich das in den Griff und das klappt dann auch schon draußen. Und das meinen die auch durchaus ernst, nehmen sich das wirklich vor, nur in der Regel funktioniert das eben nicht so. Also, dass man es ohne fremde Hilfe, sei es eine Selbsthilfegruppe oder später tatsächlich eine Therapie, dass man das hinbekommt, alleine von sich herauf aufzuhören. Und die werden dann entlassen und in der Regel kommen sie dann nach relativ kurzer Zeit wieder zu uns, weil sie festgestellt haben, hey, das hat alles gar nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und kommen dann eben von selber auf die Idee, dass sie doch vielleicht auch nochmal fremde Hilfe in Anspruch nehmen können. Es ist so ein Lernprozess einfach, ne? Und der ist nicht von Anfang an da, dass jemand sagt, hey, ich bin Alkoholiker, ich muss eine Therapie machen, sondern das dauert einfach.
Okay, und wie oft, weiß nicht, kann man das sagen? Oder wie groß ist denn der Anteil an quasi Stammgästen bei euch? Boah,
Stammkundschaft. Ach, sind schon relativ viele. In letzter Zeit werden es etwas weniger, weil wir vermehrt Leute haben, die noch nie bei uns waren. Aber wir hatten auch erst kürzlich jemanden, da habe ich den alten Arztbrief ausdrucken wollen und geguckt, oha, es waren schon, ich glaube, 11 oder 12 Aufenthalte bei uns. Das ist natürlich schon enorm, ne? Ups, sorry, bei einigen macht die Krankenkasse auch mittlerweile einen Strich durch die Rechnung. Die gucken immer mehr aufs Geld. Also es gibt da einige Patienten, die nicht mehr zu uns können, weil die Kasse es nicht mehr finanziert. Und die können dann nur noch den normalen Entzug auf einer inneren Station oder so machen.
Aber läuft das dann auch bei euch irgendwie mit den Medikamenten, die Patienten kriegen? Ist das dann so, wie man sich das Klischee vorstellen würde, dass sie die vor euren jeweiligen Augen nehmen müssen? Oder ist es so, dass die dir an irgendeinem Punkt abholen und man darauf vertraut, dass sie es nehmen?
Nein, also Medikamente werden bei uns am Dienstzimmer eingenommen. Wir haben klar, bestimmte feste Medikamentenvergabezeiten. Und dann kommen die Leutchen alle nacheinander an, bekommen ihre Tabletten oder was sie sonst noch dazu kriegen müssen, holen sich das ab, nehmen das dann bei uns ja vor unseren Augen quasi ein.
Okay, und habt ihr noch irgendwie zusätzliche allgemeine Angebote, irgendwie, ich weiß nicht, Ergotherapie, irgendwie sich in der Gruppe zusammensetzen, zusammen essen, irgendwie sowas, wie es das auch in der Psychiatrie zum Beispiel gibt?
Ähnlich. Also die Patienten essen zusammen. Also wir haben einen großen Essraum. Da wird Frühstück, Abendbrot und das eingenommen. Nachmittags und abends ist das dann gleichzeitig auch der Fernsehraum. Gruppen bieten wir natürlich auch an. Das fängt einmal morgens um 9 Uhr mit einer eher organisatorischen Plenumsgruppe an. Es wird kurz abgefragt, wie es den Patienten geht. Wir machen das so, dass sich jeder in zwischen 1 und 10, also 1 ganz schlecht, 10 ganz toll, irgendwie einstufen kann. Und einfach mal so sagt, wie die Nacht war und konnte ich gut schlafen und sowas alles. Und dabei werden dann noch so organisatorische Sachen wie Putzdienste für die Küche, für das Raucherzimmer und solche Sachen geklärt. Und dann ein bisschen später am Vormittag ist auch jeden Tag eine verpflichtende thematische Gruppe. Da gibt's immer unterschiedliche Themen, manchmal was zum Thema Alkohol, manchmal was mit THC. Unser Arzt bietet auch manchmal medizinische Gruppen an oder es kommt jemand von außerhalb, von einer Therapieeinrichtung und stellt die Einrichtung dann vor, also solche Geschichten. Und Ergotherapie direkt können wir leider nicht anbieten, aber wir haben sportliche Angebote. Wir können Badminton spielen, eine kleine Schwimmhalle ist um die Ecke. Das kann dann entweder bei uns auf Station stattfinden oder bei Bedarf können die mit dem Personal von unserer Nachbarstation mitgehen. Oder wir bieten einen simplen Spaziergang an. Akupunktur ist auch als freiwilliges Angebot da, wer was möchte. Also wer will, kann sich schon diverse Dinge abholen.
Und wie kommt man dazu, das zu machen? Wie bist du zu diesem Job gekommen? War das irgendwie dein, also ich vermute mal nicht, dass es dein Ziel war, als du in den Beruf gegangen bist, oder?
Nö, ich habe nicht mal gewusst damals, dass es sowas gibt bei uns in der Nähe. Ich bin auch ehrlich gesagt wie die Jungfrau zum Kind da dran gekommen. Ich habe damals, da habe ich ganz woanders gearbeitet. Und da kam ich irgendwann nach Hause und hatte einen Anruf von unserem Pflegedienstleiter auf dem Anruf. Ich wusste überhaupt gar nicht, wer der Mann ist. Bis mir einfiel, dass ich damals, hatten wir nach dem Examen, da schickst du erstmal so rundum Bewerbungen an alles, was irgendwo in der Nähe ist, ab. Und da war eben auch das Suchtbehandlungszentrum dabei. Ja, und die suchten jemanden. Dann bin ich da 3 Tage hospitieren gegangen, hab mir den Laden angeguckt und hab dann einen Monat später da angefangen. Und das ist jetzt im April 11 Jahre her.
Was war denn das, was dich da so, irgendwas muss dich ja gepackt oder fasziniert haben. Was war denn da so dieser, ich meine, in 3 Tagen, so riesig ist ja der erste Eindruck nicht, den man da gewinnt. Aber irgendwas muss dich ja fasziniert oder begeistert haben.
Es ist zum einen natürlich einmal ein sehr interessantes Patientenklientel. Sehr unterschiedlich. Das macht's ja doch interessant. Also allein schon bei uns eben so die Bandbreite. Du hast den Klischee-Alkoholiker, der von Hartz IV lebt, dann aber auch wieder den Bankkaufmann, der seinen Urlaub nutzt, um mal zu entgiften, damit es der Chef nicht mitkriegt. Also es ist wirklich ganz unterschiedliche Leute und die haben alle häufig auch interessante Geschichten zu erzählen. Das macht es mir spannend. Das Team muss natürlich stimmen und das ist bei uns also wirklich ein großes Plus, also dass wir ein Team sind, das sich gegenseitig unterstützt, aushilft, hilft und man auch immer noch von dem anderen was lernen kann. Das finde ich ganz wichtig. Wirst du ja auch kennen, es gibt ja auch Stationen, wo die Spätschicht nicht mit dem Frühdienst kann und also das ist ja schon auch schon fürchterliche Sachen erlebt, ne? Und also da habe ich, glaube ich, wirklich, oder haben wir Glück auf unserer Station, dass es da eben so nicht ist. Ein anderer Vorteil ist auch schlicht, wenn du auf einer inneren Station arbeitest, du hast da vielleicht 12 Pflegefälle liegen, da kommst du vom Frühdienst nach Hause und hast einfach nur tierische Rückenschmerzen und bist durch, ne? Jetzt so rein körperlich. Das ist bei uns nicht. Es wäre zwar nie so ein Hauptgrund, aber für mich persönlich ist das auch nicht ganz uninteressant. Ne? Also es ist zwar auch durchaus anstrengend, aber Rückenschmerzen habe ich nur, wenn ich Kaminholz für meinen Ofen getragen habe in meiner Freizeit.
Also es ist eher eine psychische Belastung.
Ja, das schon eher auf jeden Fall.
Wie gut lässt sich das denn, also ich stelle mir die psychische Belastung schon eigentlich enorm vor, weil man ist ja doch schon mit, denke ich mal, erstaunlichen Schicksalen teilweise konfrontiert oder gewöhnt man sich da mit der Zeit dran oder geht es doch irgendwie das einigermaßen gut wegzuschieben?
Ich denke, man gewöhnt sich mit der Zeit natürlich da bis zu einem gewissen Maß an bestimmte Lebenssituationen. Irgendwann schocken einen auch gewisse Dinge einfach nicht mehr, die man so hört. Hat man im Patienten, die einem ja so ein bisschen mehr ansprechen, wo man sich denkt, Mensch, der ist ja nett oder die ist ja auch eigentlich eine tolle Frau, wenn sie da mit dem Saufen mal hinkriegen könnte. So hier und da hat man schon jemanden, den man mal ein bisschen mehr eben mitnimmt. Aber das ist ja auch wie auf einer Normalstation. Man muss da einfach lernen, Dienst ist Dienst. Und spätestens, wenn man auf dem Parkplatz im Auto sitzt, muss man die Arbeit beim Krankenhaus gelassen haben. Ne? Sonst geht man ja überall vor die Hunde. Und mit der psychischen Belastung, das fand ich mal ganz interessant, da hatte ich mit einer Kollegin gesprochen, die auf einer Onkologie arbeitet. Und was die so erzählte, also wie gesagt, deren Patienten kommen sie meistens dreimal und danach ja, sterben sie irgendwie auf der Station. Und das wäre jetzt für mich eine psychische Belastung, wo ich glaube ich nur schwer mit umgehen könnte. Und die sagte mir, so nein, bei euch, das muss ja schwierig sein. Also da könnte ich, glaube ich, nicht arbeiten. Ne? Also das fand ich schon interessant. Vielleicht hat jeder so andere Sachen, die ihn ja psychisch mehr anstrengen als andere.
Ja, ich glaube, das ist größtenteils eine Typsache irgendwie. Aber ich stelle mir zum Beispiel gerade bei euch irgendwie schon ehrend vor, wenn man dann irgendwie in Anführungszeichen Stammgäste hat, die wiederkommen, oder wenn man auch irgendwie aus der Erfahrung heraus weiß, da ist jetzt jemand, der war das erste Mal da, geht irgendwie dann wieder und ist so, ja, guter Dinge, ich schaff das und alles kein Problem und ich habe mich unter Kontrolle und eigentlich sagt einem die Erfahrung, naja, irgendwie, den sehen wir demnächst wieder, weil das sowieso nicht klappen wird. Ist das nicht total frustrierend?
Nein, nicht immer. Weil gut am Anfang, als ich in den Bereich reingekommen bin, natürlich, da habe ich auch noch gesehen, Mensch, ach, der war doch schon dreimal da, was will er denn jetzt schon wieder? Irgendwann muss das doch mal Klick im Kopf machen. Ne? Nur das funktioniert bei Sucht leider nicht so. Bei Skippe, also wir hatten schon Patienten, die waren, ich weiß nicht, so oft da, den hätte ich schon ein Namensschild an der Tür machen können. Und da hätte keiner von uns teilweise noch irgendwas drauf gewettet, dass die es nochmal schaffen. Und siehe da, hört man lange nichts von und dann melden sie sich und ich bin jetzt anderthalb Jahre trocken, mach das und das und es hat dann doch noch geklappt. Ne? Ist echt erstaunlich teilweise. Und wir haben uns zum Teil so ein bisschen von der Prämisse verabschiedet, dass jeder zwingend trocken leben muss, weil das gar nicht möglich ist. Es gibt Leute, die werden nicht mehr trocken. Die werden ihr Leben lang immer trinken. Und da ist es ja dann auch schon, wir sehen es dann an, wenn die von vorher vielleicht 2 Flaschen Schnaps am Tag es geschafft haben, auf, sagen wir mal, 10 Flaschen Bier umzusteigen. Ist ja für die dann schon mal was, ne?
Ja.
Also es ist nicht immer das Ziel, jemand kommt, macht Therapie und wird dann trocken. Wenn das klappt, ist natürlich schön, aber das kann es nicht für jeden sein. Und jeder Patient hat seinen ganz eigenen Weg, irgendwann mal zum Clean-Werden hinzukommen. Bei einem dauert es länger, bei anderem noch länger.
Aber so einen richtigen Verfall von Menschen sieht man wahrscheinlich nicht unbedingt, oder? Also wenn das mehr die Entgiftung ist, dann sieht man ja wahrscheinlich, kriegt man ja wahrscheinlich nicht mit irgendwie, wie dann, keine Ahnung, der Geschäftsmann langsam über seinen seiner Alkoholsucht quasi, was weiß ich was, erst den Job und dann die Familie und was weiß ich was verliert? Oder sieht man sowas auch?
Haben wir durchaus. Also also ich mich dann eine Person erinnern, da war es tatsächlich so genau, ne? Genauso. Und da konnte man neben dem sozialen Abstieg auch sehr gut den körperlichen Verfall beobachten. Also es wurde bei jedem Aufenthalt war der Allgemeinzustand noch ein bisschen schlechter als vorher, bis es am Ende so weit war, dass man jemand kam und der wirklich verwahrlost und vollkommen runtergekommen war, ne? Das kann man schon beobachten. Aber auch die Person ist mittlerweile trocken und wieder relativ fit. Also auch wenn man ganz unten war, kann man es doch wieder hinkriegen. Ja, und manche Patienten, da hört man dann länger nichts von. Entweder hat es dann funktioniert und bei anderen lesen wir dann entweder eine Todesanzeige oder jemand von den Mitpatienten sagt, ey, hier hör mal, Dingens, der ist neulich gestorben. Auch das gibt's natürlich, ne?
Aber passiert das, also wenn es klappt mit dem Clean werden, melden sich dann so, weiß nicht, meldet sich dann ein Großteil von denen, dass ihr irgendwie so eine Wand habt mit irgendwie Postkarten oder sonst was, so nach dem Motto, hier, wir haben es geschafft?
Ja, haben wir durchaus. Also Patienten, die meisten melden sich immer mal wieder sporadisch und rufen an, hier, ich mache das und das und oder da hat man wirklich mal so 2 Jahre gar nichts gehört und hier, ich wohne jetzt da und da und arbeite hier und mache das und alles gut und oder ich wollte mich noch mal melden, dass alles noch in Ordnung ist. Also das haben wir relativ viel, ne? Und also eine Postkartenwand haben wir nicht, aber wenn wir wollten, hätten wir genug von den Dingern am Start, dass es reichen würde, auf jeden Fall.
Wie reagieren denn deine Mitmenschen darauf, wenn du sagst, was für einen Job du machst? Weil es ist ja jetzt, also Drogenabhängigkeit, auch wenn sie uns irgendwie ständig umgibt, ist ja schon was von den meisten eher so an den Rand der Gesellschaft, ich sag mal, gewünscht wird und was man versucht auszublenden. Wie reagieren denn Menschen auf, wenn du sagst, ja, ich arbeite in der Drogenentgiftung?
Ach, ist ganz unterschiedlich. Also viele haben, neulich noch mit jemandem drüber gesprochen, viele Menschen haben über Entgiftung oder auch alles, was so Richtung Psychiatrie geht, anscheinend noch so Bilder im Kopf, die so aus den 50er, 60er Jahren irgendwie stammen müssen, so, weiß ich nicht, schreiende Menschen in Zwangsjacken, die auf dem Flur mit kaltem Wasser abgespritzt werden oder sowas, ne? Das ist irgendwie anscheinend immer noch in den Köpfen verankert. Da erklärt man auch erstmal, nein, so ist das gar nicht bei uns und wir machen das und das. Viele fragen dann auch, ja, und wie das so mit der Rückfallquote eben ist und den erkläre ich dann auch das Gleiche, dass das bei jedem unterschiedlich ist. Gut, du hast natürlich auch welche, die dann sagen, ja hier, Alkoholiker, meine Güte, sollen sie aufhören zu trinken, dann geht das doch, wo also das Verständnis für alles, was Sucht überhaupt ist, komplett fehlt. Ist schade, aber natürlich auch, ne? Und lernt häufig gerade beim Thema Alkohol, da ist auch, glaube ich, da fühlt sich jeder so unbewusst so ein bisschen selber angesprochen und sagt sich dann, Alkohol, ach, so schlimm ist das ja nicht und ich will damit kein Problem haben. Irgendwie das Thema halte ich dann doch lieber so ein bisschen fern von mir. Das ist auch häufig.
Und du machst das jetzt quasi schon ein paar Tage. Hast du in der Zeit eine Veränderung der Wahrnehmung von euch und eurer Aufgabe bemerkt? Oder ist das eigentlich gleich geblieben?
Jetzt, wie wir auf Station arbeiten?
Wie ihr als Drogenentgiftung von anderen Menschen wahrgenommen werdet. Wie ihr arbeitet, können wir auch gleich nochmal fragen. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass sich in der Zeit irgendwie mit dessen positiv entwickelt hat, sodass es irgendwie eher ein Bewusstsein dafür gibt, dass auch gibt und dass Sucht und Drogen ein bisschen mehr, ich weiß nicht, akzeptiert werden als ein Teil, der auch da ist, und dass man nicht so krampfhaft versucht, das komplett auszublenden, wie man das vielleicht früher noch getan hat.
Und merken wir, also einmal bei uns im Haus, also wir sind, es ist ein ganz normales Krankenhaus, wo eben das Suchtbehandlungszentrum dran angeschlossen ist. Das heißt, wir haben auch noch eine ganz normale Chirurgie und eine Privatstation und eine innere. Da hat sich, finde ich, in den letzten Jahren bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Somatik einiges geändert. Beziehungsweise unser Bereich hat sich mehr geöffnet, dass wir mehr Kontakt zur Somatik haben. Und dadurch konnten wir eben auch, wobei den Kollegen teilweise also ein bisschen Vorurteile nach die von der Sucht und Patienten nach Alkoholiker und oh Gott, Junkies, ne, ist ja fürchterlich. Das konnte, finde ich, ziemlich abgebaut werden. Also da ist jetzt ein ganz anderer Umgang teilweise mit unseren Patienten. Ne? Also das ist ganz selten nur noch, dass da jemand ja so mit Vorurteilen oder so hantiert. Und so in der Öffentlichkeit, anscheinend ist unser Suchtbehandlungszentrum relativ bekannt. Also wir hatten neulich jemanden, der kam also aus zwei Bundesländern weiter und wurden dem von seiner Krankenkasse weiterempfohlen. Und
wow.
Ne, war ich auch ganz überrascht, ne? Also wie wir es dahin geschafft haben, ne? Irgendwie, das ist schon manchmal erstaunlich, wo Patienten herkommen und woher die mitbekommen haben, dass es so eine Einrichtung wie uns gibt. Das ist manchmal ganz interessant. Also in der Öffentlichkeit, glaube ich, ist Drogen und Sucht nach wie vor immer. Ja, Drogen sind böse.
Es ist so ein Tabuthema. Das sind irgendwie so Aussätzige und entweder irgendwie die Alkoholiker, die als Obdachlose am Bahnhof rumsitzen oder in den Kneipen im Bahnhofsviertel oder die Junkies, die irgendwo, ja.
Es wird da doch hauptsächlich eher so als Problem angesehen. Das eine sind die eben ja illegale Drogen, das ist ganz schlimm. Alles. Und Alkohol ist größtenteils immer noch so, das wird nicht als Droge angesehen, obwohl es die meistverbreiteteste Droge in Deutschland ist. Ne?
Ja.
Das ist einfach noch was dazugehört. Da hat vielleicht der Heinz zwei Häuser weiter, der hat da vielleicht ein Problem mit, aber ich auf gar keinen Fall. Ne? Und ja, wie gesagt, wie du sagtest, das sind nur so die Typen am Bahnhof, die da rumlungern, die haben Stress mit Alkohol.
Wie hat sich denn eure Arbeit im Laufe der Zeit verändert? Also es wird sich ja bestimmt was dran getan haben in den vielen Jahren.
Jede Menge. Also gut, wir sind die jüngste Station in unserem Bereich, sage ich mal. Uns gibt es jetzt dieses Jahr 9 Jahre. Die ersten beiden Stationen mit den illegalen Drogen, sind meines Wissens Anfang der 90er eröffnet worden. Also da gab es so die krassesten Veränderungen. Damals fand man das noch eine Idee für einen Entzug, morgens vorm Frühstück Frühsport zu machen zum Beispiel. Und dann sind die mit Leuten völlig auf Entzug, ne? Die eigentlich gar nicht vernünftig laufen können, sind die dann mit den armen Schweinen irgendwie durch den Wald gerannt. Ne? Also macht man heute, meine Güte, was für eine schwachsinnige Idee, wie kann man das den Leuten antun? War aber damals tatsächlich neuester Stand. Das ist gut für Entgiftung, dann werden die alle wieder fit. Machen die heute natürlich auch alles nicht mehr. Ne? Was sich bei uns verändert hat, einmal die Prämisse, also am Anfang war das tatsächlich noch erstmal jeden in Therapie schicken. Dann dann ist das schon gut. Haben wir uns auch ein bisschen von verabschiedet. Einmal, weil es nicht für jeden Patienten ansteht, in Therapie zu gehen. Für manche gibt es natürlich erstmal andere Wege. Und zum anderen, es ist ein Zeitaufwand, den wir auch nicht immer leisten können. Ne? Also wie gesagt, wenn du jemanden in Therapie schicken willst, dann musst du einen Sozialbericht schreiben, ein ärztliches Gutachten machen. Dann müssen noch zig andere Formulare ausgefüllt werden und so weiter, damit dieser ganze Vorgang erstmal so bürokratisch ins Rollen kommt. Und da haben wir einfach gemerkt, das können wir bei nicht mehr bei allen Patienten hinbekommen. Ne? Und deswegen wird jetzt schon eher hingeguckt, ist der ja von seinem Kopf her, vom Denken, vom Wollen bereit für eine Therapie oder vielleicht kann man das bei demjenigen auch nochmal anders machen. Ne? Also das hat sich schon verändert, würde ich sagen. Ja, und dann, wie sagt man's? Man hat ja man denkt sich bestimmte Strukturen aus, wenn man so eine Station startet. Das machen wir so, das machen wir so. Und sowas verändert sich immer, weil gewisse Dinge, die hören sich gut an, wenn man sie bespricht im Team und sagt, ist prima, funktionieren in der Praxis, aber leider überhaupt nicht. Da muss man sich sagen, gut, das war Quatsch, stampfen wir wieder ein, probieren wir es anders aus. Was mir jetzt da spontan einfällt, bei uns wären zum Beispiel die Handys der Patienten, die geben die abends ab und am nächsten Tag bekommen sie wieder ausgehändigt. Genauso wie Laptops, Tablets und so weiter. Nur mittlerweile haben immer häufiger Leute irgendwelche Tablets dabei, wo sie drauf spielen, Bücher lesen, Musik hören oder sonst was machen. Wo es dann nicht mehr einzusehen ist, dass sie die Dinge abgeben. Und das ist so eine Kleinigkeit, ja, da hat man dann immer mal wieder Diskussionen mit dem Patienten. Und das ist was man meiner Meinung nach mal abschaffen könnte. Aber sowas muss dann halt besprochen werden, ne?
Ich merke es bei jedem dieser Podcasts immer wieder aufs Neue, dass es, eigentlich könnte man stundenlang darüber reden. Ich denke mal, so einen groben Einblick haben wir jetzt schon. Gibt es irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben, was dir noch auf dem Herzen liegt zu dem Thema?
Ach je, da muss ich jetzt überlegen.
Was vielleicht noch was wäre, was mir einfällt, um dir ein bisschen, noch ein paar Tipps und Hinweise ans Ende vom Podcast dran zu klatschen. Was kann man denn tun als Mensch, der einen anderen Menschen kennt, der ein Suchtproblem hat? Gibt es da irgendwie, weißt du da was von irgendwelchen Anlaufstellen oder sonst was, was man dann, wo man sich wenden kann, was man tun kann, um demjenigen zu helfen, dem oder derjenigen zu helfen?
Da gibt's schon was. Also da gibt's einmal die Selbsthilfegruppen. Die sind eigentlich in allen größeren Städten vor Ort. Fällt jetzt spontan das Blaue Kreuz ein zum Beispiel. Kann man im Internet googeln. Ich glaube sogar irgendwie blaukreuz.de oder so. Und da kann man sich dann eine Einrichtung vor Ort raussuchen. Die bieten auch immer Rat und Tat für Angehörige. Dann kann man nach Drogenberatungsstellen googeln. Oder DROPS wird das abgekürzt. Da kann man sich auch Tipps holen, wie man damit umgehen kann. Ansonsten ist halt schwierig, wenn es eben Angehörige sind, noch schwieriger, als wenn es nur Bekannte sind, weil man kann niemanden zur Einsicht zwingen und auch nicht Entgiftung, sondern wenn dann nur mal anraten, aber auf die Idee, ich brauche eine Entgiftung, ich da mal hin, muss halt eben jeder selber kommen. Ne? Also Angehörigen im Zweifelsfall am besten gucken, dass man nicht selber mit in die Mühle gerät und in die sogenannte Co-Abhängigkeit. reingerät. Das ist, glaube ich, das Schlimmste dann.
Ja. Dann, glaube ich, haben wir es soweit. Zumindest mal, um meinen ersten Überblick darüber zu kriegen. Jetzt kriege ich gleich schon wieder Lust, wie bei jedem anderen von den Podcasts hinten dran noch irgendwie 3 weitere aufzunehmen. Weil es ja genug hergibt. Dann würde ich dir einfach erstmal fürs angenehme und sehr lehrreiche Gespräch danken.
Ja, ich bedanke mich, dass du dir den ganzen Sermon angehört hast.
Ja, total gerne. Ich finde es total spannend. Ansonsten, vielen Dank auch an die Zuhörer da draußen. Das Ganze kann man kommentieren, flattern, sonst was. Ich werde eine ganze Reihe von Links unten drunter packen. Ich habe mir hier schon ein paar Notizen nebenher gemacht. Und seid gespannt, was da noch alles kommt. Ich habe noch ein paar Sachen in petto. Und dann bleibt mir jetzt an der Stelle nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.